Darauf hat er eigentlich so gut wie nichts gebracht, außer dass er versucht hat, ein bisschen Licht in die Umstände des Todes eines Jugendlichen, der in den rechten Strukturen gewesen ist, zu bringen und da doch mehr die trauernde Familie mit Durchsuchungsmaßnahmen überzogen hat, hat er da relativ wenig gebracht. Ansonsten war das nur kursorisch im Umfeld dessen, was hier in Baden-Württemberg stattgefunden hat, der mutmaßlich letzte Ermordung der Polizistin Michelle Kiesewetter und der schweren Verletzung ihres Kollegen auf den Heilbronner Feld dort. Das waren so die Umstände und da hat der Ausschuss ja auch eine sehr zumindest in Frage stellbare Position vertreten, dass es ein reines Zufallsopfer gewesen sei, wo das EU-Kerntrio eben halt vorbeigefahren ist und dann die getötet hat. Also ich denke, bis jetzt sind die Ergebnisse relativ mager und was jetzt der zweite bringen wird, der natürlich die Strukturen und die möglichen Unterstützerhandlungen hier in Baden-Württemberg nach wie vor als ungelöste Aufgabe hat, das ist die Frage. Fest steht eigentlich nur, dass schon im Oktober 2018 der Endbericht vorliegen soll. Fest steht weniger im Untersuchungsauftrag, dass die präzise Involvierung des Inlandgeheimdienstes, dass das besser aufgeklärt werden soll. Da ist ja sehr obskur gewesen, gerade die im Zusammenhang mit den Rollen um den Ku Klux Klan als einer Sektion, aber auch mit internationalen Kontakten. Da ist zwar auch was aufgeklärt worden, es ist auch die Infiltration von Polizisten da drinnen oder in die Polizeistrukturen bis hinein auf diese Ebene von Vorgesetzten von Michelle Kiesewetter ausgeleuchtet worden, aber ansonsten doch recht wenig, insbesondere mit der sträflichen Rolle, die dieser Inlandsgeheimdienst dort gespielt hat. Und mit Ruhm wird gekleckert, beziehungsweise mit, ja, wie soll man das ausdrücken, einen sehr laxen Umgang mit rechten Tendenzen innerhalb der Polizeikräfte. Das konnte man sagen, haben die Innenministerien geduldet, aber das war nicht so das wesentliche Ergebnis des Untersuchungsausschusses erstens.
Anders als in der vergangenen Legislaturperiode sitzt nun mit der AfD eine neue Partei rechts von der CDU im Landtag. Die Antisemitismusdebatte und die Spaltung der AfD-Fraktion haben wieder mal gezeigt, wie weit rechts ein Teil der AfD-Abgeordneten sind. Ist es zu befürchten, dass AfD-Abgeordnete im Untersuchungsausschuss an Informationen gelangen, die sie in der rechten Szene weiterverbreiten und womöglich die Aufklärungsarbeit unterminieren könnten?
Ja, was heißt zu befürchten? Also ich meine, Fakt ist, die AfD wird da drin sein. Also ich habe den Schlüssel, den Sie ja vorsehen für die Konstituierung, und heute jetzt um 10 Uhr wird ja der Ausschuss beschlossen werden und dann wird er sich morgen gleich in seiner ersten geheimen Sitzung konstituieren. Fakt ist, dass das jetzt in diese Zwischenphase reinkommt, wo eigentlich diese ursprüngliche AfD-Fraktion, die jetzt nur noch aus 8 Köpfen besteht, gerade ihren parlamentarischen Geschäftsführer verloren hat, jemanden entsendet, also aus diesen treu Verbündeten für Herrn Gideon oder auch treu Verbündeten mit Frau Petri und dem JA-Führer Frohnmeier, der jetzt der Pressesprecher von Frau Petri ist. Ja, natürlich, die haben Zugang dann zu den Materialien, das ist vollkommen klar. Und das, wir haben ja da schon mal eine Situation gehabt, dass die Republikaner auch Zugang gehabt haben. Die Republikaner wurden damals beobachtet vom Verfassungsschutzamt, haben dort eher eine, in Anführungszeichen, aus Eigeninteresse eine aufklärende Funktion gehabt in Bezug auf, wie ihre Strukturen damals ausgeleuchtet worden sind. War in gewisser Weise kurios, dass sie da drinnen gesessen sind und ihre eigene Ausforschung mit auch überlegt haben in einem dieser Untersuchungsausschüsse, wird man jetzt sehen hier. Also vor allen Dingen ist das ungelöste Problem ja ganz einfach, die größere Gruppe der AfD-Abgeordneten wird wahrscheinlich gar nicht in diesem Ausschuss vertreten sein, dann wird es wahrscheinlich ein großes Hickhack drum geben, da wird man sich versuchen dann einzuklagen. Also ich denke eher, das wird so das Nächste so auf der Tagesordnung sein. Auch die Zusammensetzung ist ein bisschen komisch, also wenn man sieht, dass dort die Regierungsbank mit 4 Grünen, 4 CDU dann kommt die SPD mit 2 Abgeordneten und die FDP mit 1 und die AfD mit 1. Also die Regierungsbank im Verhältnis zur parlamentarischen Opposition ist 2:1, also 2/3. Also das entspricht nun nicht gerade der realen Verhältnisse im Landtag. Auch das ist ein bisschen komisches Verhältnis da drin. Und was man auch nochmal sagen müsste, ist, dass es jetzt mittlerweile das Untersuchungsausschussgesetz ja geändert werden soll auf Grundlage der Basis der Untersuchungsausschüsse des Vorjahres, wo die beiden Polizeiausschüsse gewesen sind und der NSU-Ausschuss. Und es einen Streit gegeben hat mit Herrn Mappus um die Frage seiner auf den Dateien und Servern der Landesverwaltung gespeicherten Dateien. Und da gibt es jetzt, wie ich meine, ein ziemliches Eigentor drinne, dieser Untersuchungsausschussgesetz, das jetzt geändert werden soll, in erster Linie Lesung heute auch im Landtag beraten wird, um dann im Schnellverfahren auch durchgesetzt zu werden und die Arbeit dann auch strukturiert. Führt zwar einerseits zur Stärkung der Rechte der parlamentarischen Opposition, 2 Fraktionen oder 1/4 der Abgeordneten können bestimmte Untersuchungsaufträge machen, können auch die Reihenfolge mit der Zeugen bestimmen, aber es gibt einen massiv einschränkenden Paragraphen auf Grundlage dieser Mappus-Geschichten. Da wird also praktisch dann gesagt, dass dort Betroffene, die in ihren allgemeinen Persönlichkeitsgreif Beweismittel eingreifen, widersprechen können und dass dann die Behörden wohlgemerkt zurückhalten können, diese Beweismittel, die diesen persönlichen Kreis betreffen, obwohl sie diese Beweismittel als Behörde schon haben. Das ist dann so ungefähr ein Eigentor durch die Hintertür, so ungefähr. Da kann dann in Zukunft jeder Betroffene, also auch Nazis, können dann einfach sagen, okay, ihr habt da Beweismittel über uns, ich widerspreche aber, dass diese mit einem persönlichen Bezug zu mir ausgeliefert werden sollen. Und dann wird ein Verfahren eingeleitet, das möglicherweise dann zu einer richterlichen Durchsicht dieser Unterlagen kommt. Und vorher kann sowas in den Ausschuss gar nicht eingeführt werden. Also das ist ein katastrophaler Einfallstor für die Behinderung jeglicher Ausschussarbeit des Parlaments in Bezug auf Fehlverhalten der, und darum geht es ja häufig genug, von Regierungsbehörden. Und insofern wird es da ganz andere Zinnober geben, wo offensichtlich dann der Landtag sich selbst hintenrum durchs Auge in die Brust schießen wird.
Das, was du angesprochen hast, dass die Persönlichkeitsrechte gestärkt werden, kann man vielleicht verstehen von der Recht auf Privatsphäre Perspektive, dass die nicht irgendwie an der Öffentlichkeit gelangen, wenn die nicht von öffentlichem Interesse sind. Aber was befürchtest du da dadurch jetzt konkret zum Beispiel, was die rechten Strukturen angeht, welche Art von Informationen könnten da von den Behörden zurückgehalten werden?
Also das Entscheidende ist, dass es ein Rückbehaltungsrecht der Behörden ist. Die Behörden argumentieren können mit den betroffenen Rechten argumentieren. Das heißt, diese Abwägung mit der Persönlichkeitsrechten, also wenn man jetzt sagen wir mal sagt, da ist also praktisch ein V-Mann eingeschleust worden und ein V-Mann ist abgeschöpft worden oder aber es ist ein verdeckter Ermittler eingeschleust worden oder sonst was. Und der kommt natürlich in Kontakt mit persönlichen Angelegenheiten dieser ausgeforschten Strukturen und so weiter. Wie immer man das handelt. Die Behörden kennen, wissen das. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, ein Deckungsverhältnis, das gilt ja um die Frage zum Beispiel auch, wir haben ja auf der Bundesebene und auf den Länderebenen, da gibt es den V-Mann Primus zum Beispiel, ja, also die in die Waffenbeschaffung mit involviert gewesen sein sollen, die als Beschäftigungsverhältnisse für das NSU-Trio gemacht haben sollen. Wenn das in dieser Persönlichkeitssphäre dann unter dem Verweis, dass er als ein eigenes Betroffenheitsrecht hat, als Betroffener, der ausgeforscht worden ist oder selbst ausgeforscht hat, dann verweigern kann und seine Einwilligung für die Vorlage der den Behörden, also in diesem Fall denn des Inlandsgeheimdienstes vorliegenden Berichte, wo er auch aus seinem Persönlichkeitsbereich und anderer Persönlichkeitsbereiche was sagt, das ist natürlich, da legst du jegliche Aufklärung dann lahm. Das heißt, nehmen das Beispiel Corelli, da hat ja der Verfassungsschutzbeamte im Inlandsgeheimdienst in Berlin jetzt, früher Bonn, hat im Prinzip, offensichtlich gibt es da auch Privat-Safes, die Telefonkarten von Corelli, der bekanntlicherweise jetzt ja tot ist, und mehrere aufbewahrt gehabt. Das ist jetzt mit viel Trimtam viel später rausgekommen. Und da geht es um die Frage der Auswertung dieser Karten. Jetzt ist Corelli tot und natürlich betrifft das natürlich die persönliche Kommunikation von Corelli. Der war V-Mann. Wenn jetzt die Behörde ein Rückbehaltungsrecht über diese Telefonkarten hat, das ist natürlich ein absoluter Witz. Das heißt, die Behörde kann schon längst Kenntnisse gehabt haben, sie kann also praktisch eine absolute Verschleierung durchführen, was sie jetzt ja auch gemacht hat, aber da wurde es eben halt abgewickelt über den V-Mann-Führer, der dann offensichtlich einen Privatsafe im Inlandsgeheimdienst gehabt hat und da jahrelang diese Karten gebunkert hat.
Wurde diese Entscheidung wirklich nur im Bezug auf diesen Fall Mappus getroffen oder glaubst du, es hat wirklich auch was damit zu tun, dass gleichzeitig die Konstituierung des neuen Untersuchungsausschusses zum NSU stattfindet?
Also ich glaube, das ist eine Entscheidung, die auf der Basis der Mappus-Geschichte gewesen ist. Da hat es einen langen Rechtsstreit gegeben. Mappus hat ja also versucht, die Auswertung seiner Kommunikation zu verhindern. Da hat es ja mehrere Gerichtsentscheide gegeben, hat es einen Gerichtsentscheid des Staatsgerichtshofs gegeben. Und wo niemand redet über Fragen der Intimsphäre oder sonst was. Was sind seine sexuellen Orientierungen oder was hat seine Frau eingekauft an dem und dem Tag. Um das dreht es sich ja nicht, sondern es dreht sich darum, dass im Prinzip, da das die allgemeine Persönlichkeitssphäre nur betrifft, also nicht den intimen Bereich, sondern die Persönlichkeit, so steht es im Gesetz jetzt oder im Gesetzentwurf, den der Landtag beschließen soll, haben offensichtlich die Mitwirkenden sehr wohl ein Behördenrecht reingeschrieben der Verweigerung. Ich glaube, das ist da zugeordnet worden den Fraktionen von Behördenmitarbeitern. Also die vier Fraktionen CDU, Grüne, SPD und FDP bringen ja diesen Gesetzentwurf ein, wo törichterweise sie nicht aufgepasst haben. Und ob das jetzt passieren wird, wird man sehen. Das ist aber sicherlich der Hintergrund der Mappus-Kontroverse. Nicht jetzt bezogen auf den Behördenschutz des Inlandsgeheimdienstes, aber da wird es bestimmt Strippen gezogen worden sein, dass man das in dieser sehr allgemeinen Form in den Gesetzentwurf aufgenommen hat.
Letzte Frage kurz. Du hattest auch die Verteilung der Sitze angesprochen und kritisiert, dass das Verhältnis von den Sitzen im Untersuchungsausschuss für die Regierungsparteien Grüne und CDU im Vergleich zu den Oppositionsparteien 2:1 beträgt, also 4 für Grüne, 4 für CDU, 2 für SPD, 1 für FDP und 1 für AfD. Inwiefern ist es problematisch? Weil ich meine, die meiste Zeit des NSU-Terrors war ja die CDU bzw. Auch die FDP an der Regierung. Inwiefern ist es jetzt zum Beispiel problematisch, dass die Grünen so viele Sitze im Untersuchungsausschuss haben? Haben die kein Interesse daran, das Ganze aufzuklären?
Die Größe wird jetzt hier mit 12 Mitgliedern bestimmt. 10 sollte eigentlich die Regel sein, das wird aber offen gehalten, wie. Die letzte Amtsperiode von 5 Jahren waren auch Grüne an der Regierung. Jetzt sind also praktisch dort 4 Regierungsparteien. Die SPD war das Innenministerium gestellt und die Grünen haben da zwar ein bisschen gegengelöckt, aber im Prinzip, es geht über eine Phase der CDU-FDP-Regierung, wo das in der Vergangenheit ist oder wo jetzt ja noch immer im Prinzip das gesamte Personal auch dran ist an diesen Behörden im Innenministerium, also im Inlandsgeheimdienst, in den Polizeiführungen oder sonst was, die aus diesem ganzen Konglomerat dieser Partei natürlich stammen und wo natürlich auch ein durchaus potenzielles Schleierinteresse durchaus auch bestehen mag, bis hinein in die Opposition. Ob nun die Grünen gerade die großen Aufklärer sind, wir erinnern uns ja aus der letzten Periode, dass es dort Sprechverbote für Mitglieder des Untersuchungsausschusses gegeben hat. Der Obmann wird der gleiche sein wie in der letzten und der Obmann hat das ja durchgesetzt gegenüber Mitgliedern der Fraktion in diesem Untersuchungsausschuss, wo das kanalisiert worden ist, hin auf den Obmann nur. Das wird man eben halt sehen. Also solche Erscheinungsformen hat es gegeben, schon in der Vergangenheit. Und insofern ist dieses Verhältnis Regierungsbank, jetzt mal, das ist ja ein allgemeines Verhältnis in diesem Fall, zu Opposition durchaus ein problematisches, sage ich jetzt mal, ganz generell gesehen in der Abbildung. Die insgesamt Rechte sind natürlich verstärkt worden. Das heißt, wenn zwei Fraktionen übereinkommen, können sie auch Beweisanträge gesondert stellen und können auch auf die Tagesordnung Einfluss nehmen. Insofern ist es auch gibt es auch ein Stärkungsmoment einfach in diesem Untersuchungsausschussgesetz beziehungsweise in diesem konkreten jetzt auch zum NSU. Aber da muss dann eben die SPD mit der FDP zusammengehen und die SPD war, wie gesagt, Innenministerin in der letzten Koalition und die FDP in der vorletzten Koalition, zumindest Justizministerium. Und insofern gibt es da durchaus Zweifel, sage ich jetzt mal höflich formuliert. Oder Sie müssen sich erstmal beweisen, sage ich jetzt mal, wie weit Sie dann in Ihrem Aufklärungsinteresse gehen.